Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich an diesem ersten Advent hier bei euch in Chemnitz sein kann. Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt bei euch hier sein kann. Es war ja von Donnerstag bis Samstag in einem Hotel hier eine außerordentliche Tagung der Zentralkonferenz, zu der ich mit eingeladen war. Und ich dachte, wenn ich einmal in Chemnitz bin, dann kann das nicht sein, ohne dass ich hier die Gemeinde besuche. Und dass ihr mich eingeladen habt, hier zu predigen, ist mir eine ganz besondere Freude. Als ich vorher eine Weile hier vorne saß, dann kam mir, wann ich zum ersten Mal hier in der Friedenskirche war, das war Ende der 80er Jahre, ich meine, es sei 88 gewesen. Es war Konferenz hier. Friedmar Walter war Pastor hier. Und pünktlich zur Konferenz hat er seine Stimme verloren. Er konnte nicht mehr richtig reden. Und neben großem Bedauern hat das unter seinen Kollegen auch eine gewisse Schadenfreude hervorgerufen. Ein solcher Meister des Wortes verliert die Stimme. Aber die Konferenz war dennoch sehr eindrücklich, wie ihr seht, dass ich noch mich dran erinnere. Und es ist jetzt so schön, dass ich mit euch hier den ersten Advent feiern darf. Der erste Advent ist ja so etwas wie ein geistlicher Tag der offenen Tür. Macht hoch die Tür, haben wir gesungen und mit dem Psalmisten gebetet, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Jesus zieht in Jerusalem ein, das ihm jubelnd zu empfangen scheint. Und am ersten Advent dürfen die Kinder dann auch im Adventskalender das erste Türchen öffnen und sich über eine kleine Überraschung freuen. Auch der Predigttext, der für den heutigen Sonntag in diesem Jahr vorgeschlagen ist, spricht von einer Tür, vor der jemand wartet. Dennoch habe ich gezögert, diesen Text für meine heutige Predigt zu verwenden. Als ich ihn sah, Bibelstelle sah, zuckte ich zunächst zusammen und dachte, nein, darüber predigst du nicht in einer fremden Gemeinde. Wenn ich verrate, dass es sich dabei um das Sendschreiben in der Offenbarung an die Gemeinde Laodicea handelt, dann mögen zumindest die Älteren unter euch ein bisschen nachfühlen können, warum ich zögerte. Denn zumindest in meiner Jugend, da war dieses Sendschreiben, gehörte das zum Repertoire jeder Evangelisation. Und was über diese Gemeinde gesagt wurde, wurde zur drohenden Anfrage an die eigene Gemeinde. Herr, sind wir Laodicea? Und wenn wir diese sehr herausfordernden Töne heute nicht mehr so ohne weiteres lieben, wird darüber nach meiner Erfahrung relativ selten gepredigt. Ich weiß nicht, wann ihr die letzte Predigt über das Sendschreiben nach Laodicea gehört habt. Aber ich habe mich dann doch entschlossen, diesen Brief in meiner Predigt auszulegen, weil ich den Eindruck hatte, wir müssen uns dieser Anfrage stellen. Gerade wegen dem, was dort über die Tür gesagt wird und darüber, ob sie offen sein könnte. Doch hören wir einfach den Text. Offenbarung 3, Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist, und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest. und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und erziehe ich. So sei nun eifrig und kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Türe auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Ihr Lieben, das ist zunächst einmal eine schonungslose Diagnose. Hand aufs Herz. Wenn wir mit bestimmten Beschwerden zum Arzt gehen, was ist uns dann lieber? Wenn er sagt, ach, das ist nichts Schlimmes, das wird doch wieder werden. Obwohl wir immer spüren, nee, da ist nicht alles in Ordnung, das wird nicht besser. Oder er sagt uns klipp und klar, wie es um uns steht und nennt die Therapie, die nötig ist. Der erhöhte Christus stellt in den Sendschreiben durch den Seher Johannes teilweise sehr harte Diagnosen, macht aber auch klare Therapievorschläge. Allerdings meinten die Gemeinden, die davon am heftigsten betroffen waren, es gehe ihnen eigentlich ganz gut und es würde ihnen nichts fehlen. Ich weiß nicht, ob es damals in der Provinz Asia unter den Gemeinden so ein geheimes Ranking gab. Ja, also was ist denn so die beste, die erste Gemeinde, auf die man hinaufsah? Auf jeden Fall Laodicea und auch Sardes, das durch ein ähnliches Urteil getroffen wird, standen da sicher ganz oben dran. Guter Besuch, gesunde Finanzen und auch ein ganz gutes Einvernehmen mit der heidnischen Umgebung. Aber Christus schaut tiefer. Er sieht Symptome einer gefährlichen Grunderkrankung, die das Leben der Gemeinde zerstört. Du bist lau, unentschieden, zu angepasst, sagt er. Und das ist nicht nur schlecht, das ist zum Ausspeien widerlich. Welch ein Urteil. Heiß oder kalt, ja oder nein, niemals dürfen wir lauwarm sein. So haben wir in unserer Jugend gesungen. Wobei in der Auslegung nicht ganz klar ist, ob mit diesem heiß oder kalt, ob da Gegensätze gemeint sind, also ob das meint, also wenn nicht ein ganz klares Ja zu Jesus, dann ist mir ein klares Nein lieber, so legen es manche aus. Aber ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Ich glaube, heiß oder kalt sind einfach beides Bilder für klare Entschiedenheit. Es gibt da eine nette Anspielung auf die Umgebung von Laodicea. Nicht weit davon entfernt ist Hierapolis, heutiges Pamukkale. Da gibt es heiße Quellen, da haben schon die Römer wohltuend gebadet. Und auf der anderen Seite in den Bergen ist Kolosse, da springen von den Bergen kalte Quellen, ganz erfrischend und gut. Also ich denke, heiß ist Bild für die brennende Liebe zu Christus, die die Herzen der Christen erfüllen soll. Und kalt für ein klares Nein, damals zur Verehrung anderer Götter und aller Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit, die uns umgeben. Danach fragt Christus. Nun ist das ein interessantes Phänomen. Die Diagnosen der Sendschreiben waren einerseits an ganz bestimmte Gemeinden gerichtet. Da ist das Philadelphia so arm und schwach und dem gilt die ganze Verheißung. Und da ist dieses Laodicea angeblich so reich, aber Jesus sieht da tiefer. Aber diese Sendschreiben gehen an alle Gemeinden. Alle Gemeinden sollen lesen und in ihrem Spiegel prüfen, Herr, bin ich's? Und so möchte ich jetzt nicht irgendwie fragen, ist jetzt die Friedenskirche in Chemnitz oder die Friedenskirche in Tübingen, in der ich lebe, gemeint, sondern einfach hören, betrifft es mich, betrifft es uns? Vielleicht kommt ihr zu dem Urteil, nee, wir sind da gar nicht betroffen, das ist so ganz anders bei uns. Das wollen wir sehen. Ich stelle freilich fest, dass sich viele in unseren Gemeinden mit einem sehr temperierten Christsein begnügen. Ja? Ich zitiere manchmal den Spruch des schwäbischen Bauern, der zu seinem Pfarrer sagte, wissen Sie, Herr Pfarrer, Religion ist schon recht, aber es wird halt nicht überhand nehmen. Könnt ihr das verstehen? Ja? Also, manchmal denke ich, wir folgen diesem Spruch. Aber wenn man sich mit einem solchen temperierten Christsein zufrieden gibt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man auch wenig Kraft daraus schöpfen kann. Und ich frage mich selbst, wie sehr ich auch davon betroffen ist. Wer ein bisschen was von Physik versteht, weiß, wo alles lauwarm ist, da fließt keine Energie mehr, da gibt es kein Energiegefälle, da ist alles eben. Und dieses Urteil ist darum sehr scharf. Arm, nackt und blind sei die Gemeinde, auch wenn sie äußerlich ganz anderen Eindruck macht. Aber ihr fehlt der innere Reichtum einer entschlossenen, entschiedenen Liebe. Ihr fehlt das tiefe Vertrauen auf die Geborgenheit in Christus. Und der klare Blick für die eigene Situation und die Hilfe, die nur Christus geben kann. Ich bin nochmal bei der Physik. Der Trend zum Lauwerden, der scheint unvermeidlich. Ihr wisst das, heiße und kalte Getränke, die nehmen irgendwann einmal Zimmertemperatur an. Und christliche Bewegungen, die sehr entschieden begonnen haben, neigen dazu, sich mit der Zeit mit einem temperierten Christsein zufrieden zu geben. Könnte man in unserer Kirchengeschichte auch ein bisschen was erkennen. Und woran liegt das? Für Laodicea würde Christus sagen, Selbstzufriedenheit hindert am Zufluss neuer Energie. Wo ich denke, ich habe alles, da lasse ich mich nicht mehr neu beschenken. Allerdings ist es nun so, dass die meisten unserer Gemeinden zurzeit ja nicht in der Gefahr stehen, sich auf den Lorbeeren geistlicher Erfolge auszuruhen. Wir können nicht so toll uns produzieren in den Statistiken der besten Gemeinden in Deutschland. Was uns wohl eher lähmt, ist Resignation. Aber auch, ich sage das mal so, geistliche Anspruchslosigkeit. Aber nun ist das Schöne, Christus sagt weder der Gemeinde in Laodicea noch zu uns als EMK von heute, okay, mit euch ist alles verloren. Nein, laut zu werden ist kein unumkehrbares Gesetz geistlicher Thermodynamik. Da gibt es in der Physik einige Gesetze, aber die müssen im geistlichen Leben nicht unbedingt stimmen. Christus zeigt den Weg, sich neu mit Energie erfüllen zu lassen. Und das ist der zweite Punkt, ein heilsamer Therapievorschlag. Das diagnostische Urteil Jesu ist nicht sein letztes Wort an die Gemeinde. Er nennt Mittel zur Therapie, entscheidende Hilfe zu einer durchgreifenden Änderung. Und das Interessante ist, wiederum knüpft er sehr an das an, was die Gemeinde, die Stadt Laodicea betrifft, was ihren Wohlstand ausmacht. Es gab da ein blühendes Bankenwesen, eine prosperierende Wollindustrie mit vielen Kleiderproduktionen und auch interessanterweise die Produktion beliebter Arzneimittel. Aber statt sich auf die ökonomischen Vorteile der Stadt zu verlassen, empfiehlt Christus der Gemeinde, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Nacktheit nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Das sind Dinge, die nicht auf dem Markt zu kaufen sind. Ich denke auch nicht auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt, der gerade eröffnet worden ist. Ja, schon der Rat, das alles zu kaufen, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Das alles ist ja nicht käuflich. Und woher soll die Gemeinde die dafür nötige Währung nehmen, wenn sie ja doch geistlich arm ist? Entscheidend ist der Rat, kauft von mir. Und hier klingt die Einladung aus Jesaja 55 an. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst. So ist es auch bei Christus. Bei Christus gibt es das reine, im Feuer geläuterte Gold seiner bedingungslosen Liebe. Im Tod Jesu bewährt und bewiesen. Geläutert für uns. Und er schenkt weiße Kleider, Sinnbild für die neue Existenz in der Gemeinschaft mit Gott. Für uns ist ja das Bild, das in der Bibel so oft vorkommt, von den neuen Kleidern ein bisschen zwiespältig, weil wir denken auch, Kleider machen Leute, das ist was Äußerliches. Aber eben in der ganzen Bibel ist das Bild von dem neuen Kleid, von dem Gewand, ein Bild dafür, dass uns Gott eine neue Existenz schenkt, uns die Würde schenkt, von der wir leben, weil wir selber eigentlich würdelos wären. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, hat auch Zinzendorf gesungen. Und die Augensalbe ist die heilende Kraft des Geistes Gottes, der uns die Augen dafür öffnet, wie es wirklich uns umsteht und uns zeigt, woher wahrer Reichtum, echte geistliche Würde und bleibende Heilung kommt. Ich habe es ja schon angedeutet, wir sind in unserer Kirche zurzeit nicht in Gefahr, überheblich zu werden und uns mit Erfolg, geistlichem Reichtum und Ansehen zu rüsten. Ich sehe eher die Gefahr, an manchen Stellen zu resignieren oder uns in Unverbindlichkeit zu flüchten. Und das ist nicht die Umkehr, die Christus fordert. Das ist vielleicht nur eine andere Form von Lauheit. Was wir brauchen und was Jesus hier vorschlägt, ist eine immer wieder neue Besinnung auf den Schatz des Evangeliums. Auf seine Zusage zu hören und miteinander zu ergründen, was sie für uns heute bedeutet, uns als Einzelnen, als Gemeinde und als Kirche auf sie zu verlassen und gemeinsam von dieser Liebe Jesu zu leben. Das schenkt neue Energie, die wir brauchen. Wir brauchen gerade, weil manches anders wird in unserer Kirche und in dieser Gesellschaft, auch neue Strukturen. Die Zentralkonferenz, die gerade zu Ende ging, hat sich sehr ausführlich damit beschäftigt. Das ist nötig. Aber entscheidend bleibt der Inhalt. Das, was uns zu dieser Arbeit bewegt. Und das war auch in der Zentralkonferenz präsent und klar. Und das wird, das ist mein dritter Punkt, von Jesus als die entscheidende Begegnung uns vor Augen gestellt. Der Sinnschreiben nimmt eine überraschende Wendung am Schluss. Mindestens als ich es vor einigen Jahren wieder sehr intensiv studierte, ist mir das sehr deutlich aufgefallen. Der Gemeinde, die am heftigsten in diesen Sendschreiben kritisiert wird, gilt die wärmste und eindringlichste Einladung von allen. Vielleicht, weil sie es am nötigsten hat. Christus sagt nicht, also wenn du dann wirklich Buße getan hast und umgekehrt bist und dich bewährt hast, dann will ich auch wieder zu dir kommen. Nein, er kommt dieser Gemeinde entgegen. Jetzt, wie der Vater im Gleichnis seinem verlorenen Sohn entgegenkommt, bevor der sein Bußbekenntnis sprechen kann. So spricht Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich bin schon da. Lass mich ein. Dann wird alles gut. Und ich denke, das fragen wir uns eben gerade auch jetzt im einbrechenden Advent. Könnte es sein, dass Jesus auch vor unserer Tür steht und sagt, ich bin da. Lass mich ein. Was würde das für uns bedeuten? Für uns als Gemeinde und als Einzelne. Was würde es bedeuten, dass er das Mahl mit uns hält? Es ist ein Bild für die endgültige Gemeinschaft mit ihm in der Ewigkeit. Aber es ist auch ein Hinweis, dass wir ihn immer wieder neu spüren dürfen, wenn wir gemeinsam das Mahl halten. Aber ich denke, es ist auch ein Bild für die ganz konkrete Hilfe im Alltag der Gemeinde und unseres Lebens. Das Mahl, das uns neue Kraft gibt, neue Energie für unser Leben mit Christus und miteinander und in unserer Welt. Ich denke, Jesus in unser Leben einzulassen, bedeutet Gottes Ja, dass Jesus verkörpert zur Mitte unseres Lebens und unserer Arbeit in der Gemeinde zu machen. Paul Gerhardt formuliert das in seinem Adventslied. Seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Ihn brauchen wir doch. Er schenkt neue Zuversicht und festes Vertrauen in Gott, trotz aller Sorgen und Ängste dieser Tage. So wie er auch seine Jünger immer wieder neu zum Vertrauen in Gott eingeladen und ermutigt hat. Es bedeutet ernst nehmen, was wir glauben, trotz mancher Zweifel und Anfechtung. Es ist ja nicht so, dass der Unglaube sich unter uns breit macht, aber nehmen wir ernst, was wir glauben. Und es bedeutet, sehen, wo wir versagen und doch nicht vor Scham alles liegen lassen, sondern es immer wieder neu zu wagen, mit Jesus zu leben. Menschen wahrzunehmen, die Hilfe brauchen. Hilfe für Leib und Seele. Und nicht in vorauseilender Resignation aufzugeben, weil wir doch zu schwach sind, sondern auf Jesu Wort hin es zu wagen, zu teilen, was wir haben und dem Hass der Gleichgültigkeit, der Fremdenfeindlichkeit um uns und in uns zu widerstehen. Ihr Lieben, ich denke, keine Kirche, keine Gemeinde, kein Christenmensch ist dazu verurteilt, das Leben mit Christus in Unverbindlichkeit und Indifferenz versinken zu lassen. Neuanfang ist möglich, wenn der eigene Mangel erkannt wird und die Herzen für das Geschenk der Gegenwart Christi geöffnet wird. Alle Jahre wird wieder verkündigt durch Lieder und schöne Brauche, Jesus kommt. Lassen wir ihn ein? Er will auch lau gewordenen Christen neue Energie schenken. und uns mit seiner Liebe erfüllen, dass wir wieder für Gott und unsere Nächsten brennen. Darf er wirklich kommen? Die Einladung steht. Es ist vorher schon auf das Ende des Buchs der Offenbarung hingewiesen worden. Manche haben das ja gelesen in der täglichen Bibellese in den letzten Wochen. Viel Gericht wird hier verkündet. Aber am Ende, da heißt es, ich komme. Und dann heißt es, ja, komm, Herr Jesu. Und dann die andere Einladung mit einem etwas anderen Bild. Wen dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Komm, Herr Jesu, ich komme. Das gilt. Amen.